Gemeinsam besser als einsam. Darüber werden wir heute Vormittag ein bisschen reden. Wenn ihr jetzt so diesen Satz hört, gemeinsam besser als einsam, könnte jetzt der eine oder der andere denken, oh, jetzt kommt eine Predigt über die Ehe. Aber ich möchte euch beruhigen, darüber werde ich nicht sprechen. Ja? Es wird nicht über die Ehe gehen, es wird über was anderes gehen. Heute in der Zeit der Ballungszentren, wo Menschen so dicht einander wohnen, Millionen in Hochhäusern, in Städten, ich weiß jetzt nicht, wie die größte Stadt in der Schweiz, wie groß sie ist, aber ich glaube, Zürich ist die größte Stadt in der Schweiz, mit, meine ich, etwas über 300.000 Einwohner. Kann das sein? Mehr? Okay, ein bisschen mehr. Für uns ist das ja eine kleine Ministadt, also in Anführungszeichen. So Durchschnitt ist bei uns vielleicht 1 Million, 1,5 Millionen große Städte. Aber mir fällt auf, dass Menschen in diesen Ballungszentren wohnen und dennoch sich kaum kennen, kaum Beziehungen zueinander haben. Und dieses Wort gemeinsam besser als einsam ist mehr denn je aktuell. Ich hatte eine Geschichte gelesen von einer Frau, die in einer Großstadt gestorben ist. Und in ihrem Tagebuch stand ein Satz. Und dieser Satz hat die Menschen, die das gelesen haben, sehr beeindruckt und auch natürlich erschüttert. Dieser Satz, der Satzteil stand: Niemand kam. Niemand kam. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man wohnt Tür an Tür, es sind so viele Menschen auf einem Fleck und da stirbt jemand und es fällt vielleicht gar nicht mehr auf. Vielleicht riecht das schon gegen den Wind, weil derjenige schon lange verstorben ist. Und niemand kam. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dass Menschen vereinsamen, obwohl sie dicht beieinander wohnen. Ich habe eine andere Geschichte gelesen, ein 25-jähriger Autofahrer ist in den USA sein Benzin ausgegangen und wer Amerika kennt, ist nicht nur das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern auch der unbegrenzten Entfernungen. Ihr kennt vielleicht die Bilder mit den Straßen, wo ihr Kilometer, zig Kilometer weit sehen könnt, wie die Straßen laufen. Und wenn da mal dein Benzin ausgeht, dann hast du vielleicht ein Problem. Aber wenn Leute vorbeifahren, denkst du, das ist doch kein Problem. Und dieser Mann, der 25-Jährige, geht sein Benzin aus und er versucht stundenlang, 11 Stunden lang, versucht er, die Autofahrer anzuhalten, damit sie ihm helfen könnten. Und man hat ihn gefunden, nach vielen Stunden, er hat einen Zettel geschrieben, auf dem Zettel stand: Ich halte die Kälte nicht mehr aus. Sie fahren immer noch vorbei. Welche Kälte hat er gemeint? Meinte er die Kälte? Es war wahrscheinlich kalt. Und die sind vorbeigefahren. Der Mann war nämlich erfroren. Ja? Oder meinte er auch die zwischenmenschliche Kälte? Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen vereinsamen. Die Menschheit entwickelt sich zu den sogenannten, und entschuldigt bitte dieses Wort ist leider ein Schimpfwort geworden, aber es ist kein böses Wort, dieses Wort eben, die Menschheit hat sich entwickelt zu Idioten. Und dieses Wort Idiot kommt vom griechischen Idios. Es heißt zu Menschen, die Eigenbrötler werden, die sich zurückziehen und von der Gemeinschaft sich fernhalten und ihre eigene Suppe kochen. Menschen, die gemeinschaftsscheu werden, obwohl Menschen so dicht beieinander sind, sie ziehen sich zurück. Sie wollen einen Sologang. Sie wollen die Einsamkeit. Aber im Grunde genommen entsteht in ihnen ein Vakuum. Und diese Einsamkeit führt zur Hoffnungslosigkeit. Und die Hoffnungslosigkeit zu einer Kurzschlussreaktion, und es ist unglaublich, in Deutschland zum Beispiel nehmen sich 150.000 Menschen jährlich das Leben. Darüber berichtet man nicht, man möchte keine negative Euphorie auslösen, deshalb redet man darüber nicht. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ich glaube, auch nicht sehr niedrig. Wir leben dicht beieinander. Wir sind zusammen, dennoch sind wir einsam. Der Mensch, der zu einem Kommunikationswesen geschaffen worden ist, dass wir miteinander reden, Gemeinschaft haben, Umgang haben, wird zu einem Mono-Solo-Wesen. Er geht in die Arbeit, macht seinen Job, kommt nach Hause, setzt sich vor die Flimmerkiste, TV, und das ist ein Monolog. Vielleicht noch PC, lauter kurze Worte, nicht? Computer, Fernsehen, Internet, und es findet keine Kommunikation statt. Es ist eine gewisse Einsamkeit. Und genau dagegen möchte Gott wirken. Obwohl die Menschheit zunimmt, die Weltbevölkerung zunimmt, obwohl die Dichte zunimmt, haben wir doch noch eine gewisse Vereinsamung. Ich war in Jakarta, das ist eine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern. Allein von der einen Seite zur anderen Seite der Stadt, nicht mal ganz zur anderen Seite, habe ich 2 Stunden Fahrt gebraucht. So groß ist die Stadt. Unglaublich. Und da musste ich von meinem Hotel mal auf die andere Straßenseite. Und da sind auch jede Menge kleine Brücken über 8- bis 10-spurige Straßen. So viele Autos. Da wirst du ja wahnsinnig, ja? Da bin ich über diese Brücke gegangen. Das war eine verrostete Metallbrücke. Vielleicht 1,50 Meter breit. Über eine 8-spurige Straße lagen da Leute, waren da und haben geschlafen. Auf der Brücke. Stellt euch das mal vor. Der Geruch, ja, und der Gestank und Lärm, unglaublich. Die Menschen sind dicht beieinander, sie vereinsamen total. Ich möchte mit euch ein Wort lesen aus dem Prediger Kapitel 4. Ein Wort, was man sehr viel für die Trauungen verwendet, für Hochzeiten verwendet, aber ich werde sie für diesen Bereich nicht verwenden. Ich werde sie ein bisschen anders zitieren, ja? Prediger Kapitel 4 und dort 9 bis 12. Da heißt es in Prediger 4, 9 bis 12, so ist es ja besser zu zweien als allein. Denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Denn dann ist keiner da, dem aufhilft. Auch wenn 2 beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber 2 können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in 2. Dieser Text wird oft verwendet für Ehen und Partnerschaften, für Trauungen, für Hochzeiten. Aber es meint auch diese zwischenmenschliche Beziehung. Wenn plötzlich wir in eine Krise im Leben kommen und dann sind wir alleine. Und die Statistik sagt, und es ist eine unglaubliche Statistik, ein nicht geschriebenes Gesetz, dass jeder Mensch 3 bis 5 Mal in seinem Leben in Transit gerät, gefühlsmäßig oder geistig oder körperlich, in Probleme kommt, Schwierigkeiten kommt, in Herausforderungen. Mindestens 3 bis 5 Mal im Leben, mindestens. Und dann, wenn keiner da ist, dann wird es einsam. 2 wärmen sich besser als einer allein. Wenn ich dieses Wort lese, dann muss ich an meine Frau denken. Und wenn wir zu Bette gehen, und die Frauen haben ja ein bisschen eine kühlere Art. Nicht menschlich, sondern sie haben eine andere Temperatur. Meine Frau hat so kalte Füße. Und wenn sie dann zu mir oder ich zu ihr ins Bett schlüpfe, und sie meine Füße berührt, sagt sie etwas, was sie nicht böse meint. Du bist aber ein Warmer, sagt sie dann, ja? Und sie weiß genau, ich bin nicht von der anderen Seite, aber ich bin körperlich von der Temperatur her warm. Und wenn sie ihre Füße mich berühren, dann kriege ich erstmal einen Schock, weil sie so kalt sind. Aber nach einer Zeit wird es gut, ja? Sie kann sich ein bisschen wärmen. Buchstäblich, zu zweien wärmt man sich besser. Ja, buchstäblich kann sie sagen, du bist ein Warmer für mich. Ja? Und das ist das Verrückte. Wir entwickeln uns in dieser Gesellschaft zur Einsamkeit. Wir entwickeln uns zur Hoffnungslosigkeit. Und letzten Endes, wenn die Hoffnung stirbt, stirbt der Mensch. Ist es nicht so? Wenn der Mensch nichts mehr zu hoffen hat, dann stirbt der Mensch. Und das ist die Problematik. Deshalb ruft Gott die Gemeinde auf, eben Gemeinschaft zu halten, zusammenzukommen. Er beschreibt sogar, Gott beschreibt eine Zeit, wo sich sogar Gemeindeglieder entfremden könnten, wo sie sich entfremdend angreifen könnten. Das sollen wir nicht tun. Wir sollten Gemeinschaft nicht meiden. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche keine Gemeinschaft. Ich gehe in den Wald, nimm mir einen Baum und bete vor diesem Baum Gott an. Ich brauche keine Gemeinschaft, sagen die Leute. Und das stimmt so nicht. Denn glaubt mir, wenn eine Not kommt, eine Herausforderung, dann sind wir dankbar, wenn jemand an unserer Seite steht. Wenn jemand uns stützen kann. Wenn jemand uns trösten kann. Und die Welt entwickelt sich eben zu dieser Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Und dann stirbt der Mensch. Wenn der Mensch nicht mehr zu hoffen hat, dann stirbt er. Eigentlich ist der Ruf Gottes in die Welt und auch in die Gemeinde hinein: Zieht euch nicht zurück. Seid keine Idios, keine Eigenbrötler. So nach dem Motto, ich brauche den anderen nicht. Das stimmt so nicht. Vielleicht willst du den einen oder den anderen meiden, aber irgendwann merkst du, das geht so nicht. Und das ist die Problematik in dieser Welt. Deshalb ruft Gott uns auf, kommt zusammen, haltet Gemeinschaft. Und ich möchte mit euch noch andere Verse lesen aus der Bibel. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Bitte schlag mit mir auf, Apostelgeschichte, Kapitel 2, wie Gott die Gemeinde der ersten Christen gesehen hat, wie sie sich entwickelt haben, was sie für eine Haltung zueinander hatten. Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 42, da heißt es: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ja? Beständig in der Gemeinschaft. Oder Vers 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden alle Dinge, die wir haben, in einen Topf werfen. Jeder, der etwas hat. Und dann teilen wir. Das wäre heute undenkbar. Ja? Aber angenommen, es wäre so, wir werden das jetzt nicht praktizieren. Ja? Oder Vers 46, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude, mit lauterem Herzen. Man hat Gemeinschaft gehabt, man hat gegessen miteinander. Und dazu ruft Gott uns heute genauso auf. Keine Eigenbrötler, nicht alles konzentrieren auf 2 Stunden im Gottesdienst. Weil wenn es so wäre, dann müssten wir unseren Namen nämlich ändern. Von 7. Tag Adventisten 2 Stunden 7-Tags-Adventisten. Weil wir nur für 2 Stunden zusammen sind. Und in diesen 2 Stunden, bin ich mir absolut sicher, werden wir uns nicht so kennenlernen, wenn wir uns mehr treffen könnten. Das werden wir nicht. Wir werden vielleicht ein gestriegeltes und poliertes Christentum darstellen. Wir werden vielleicht versuchen, keine Fehler zu zeigen. Wir werden vielleicht versuchen, angenehm zu erscheinen und gut mitzureden. Aber was ist, wenn es dann eine Not da ist? Über Not, Probleme, Herausforderungen werden wir vielleicht nicht reden, weil der Raum und der Rahmen nicht mehr passt. Wir brauchen einander. Wir müssen lernen, da zu sein, außer diesen 2 Stunden. Und Kapitel 4, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32 heißt es: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz, eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie seins wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Sie haben die Not erkannt, sie haben in der Not geholfen, sie haben sich eingesetzt. Und das konnten sie nur erkennen, weil sie Gemeinschaft miteinander hatten. Und Satan möchte, dass wir diese Gemeinschaft brechen. Er möchte irgendetwas reinbringen, wie es heißt in Matthäus 24, dass man sich einander verraten wird und sich nicht mehr anschauen wird, sich aus den Wegen gehen wird und es wird Feindschaft aufgebaut. Das will Gott nicht. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 12. Da heißt es: Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Immer wieder lesen wir das in der Geschichte, in der Apostelgeschichte, dass eben diese Menschen, die an Jesus gläubig wurden, zusammen waren. Sie haben die Gemeinschaft gesucht. Sie haben miteinander studiert, sie haben das Wort Gottes gehört, sie haben miteinander gegessen, sie haben miteinander ihre Probleme angehört und sie haben sich nicht abgeschlachtet, so nach dem Motto, was, du hast ein Problem, du darfst kein Problem haben. Das haben sie nicht getan. Wie wäre es, wenn plötzlich wir uns gegenseitig unsere Nöte und Probleme berichten würden? Wie wäre das? Wie würden wir denken? Wie würden wir handeln? Und solange wir mit Problemen umgehen, als wären sie meine, ich darf es nicht sagen, ich muss darüber selber brüten, und ich sage euch ganz offen, wir werden dadurch noch mehr Entstellungen und Probleme verursachen, weil wir was vermuten werden, weil wir was denken werden, was anstellen werden, was gar nicht Wirklichkeit ist. Und es entsteht ein Phantom. Ein Phantom heißt ja, etwas, was es nicht gibt, meine ich, es gibt es. Ein Phantom. Wie wäre es, wenn wir miteinander offen wären? Ich möchte euch einen Satz sagen. Und ich weiß, dass dieser Satz ein sehr gefährlicher Satz ist. Es gibt innerhalb der Gemeinde eine sehr teuflische Einrichtung. Und das ist die GK. Es müssen alle aufstehen und sagen, wow, den müssen wir abschießen hier. Der ist gegen die Generalkonferenz. Nein, ich meinte jetzt nicht Generalkonferenz. Die Gerüchteküche meine ich. Nicht die Generalkonferenz. Das heißt, wir haben Angst, dass die Leute weitererzählen werden. Die Gerüchteküche. Und wir tun es manchmal auch, wenn jemand ein Problem hat, eine Not. Und dann wird weitererzählt, etwas dazu gedichtet. Und schon haben wir ein Riesenproblem. Und keiner traut sich, etwas zu sagen. Und wir sind zusammen, weil wir nur 2 Stunden zusammen sind. Deshalb müssten wir eigentlich als Christen, die eine gemeinsame Hoffnung haben, genau diesen Automatismus durchbrechen. Denn es ist schon fast Automatismus, sich zurückzuziehen, seine eigene Suppe zu kochen und der andere geht mich nichts an und ich darf dem anderen nichts angehen. Das müssen wir durchbrechen. Wir müssen es. Und wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen, Gemeinschaft zu pflegen, auszutauschen, darüber zu beten, weniger darüber, über die Menschen zu reden. Das ist eine Herausforderung, das gilt für uns alle. Und ihr wisst, wenn wir darüber sprechen, immer, jede Predigt, ich sage das immer wieder, mit dem Rechen zuhören, immer auf sich selber beziehen und nicht mit dem Löffel verteilen. Der oder da, der braucht das und so weiter. Immer auf sich selber beziehen. Es ist enorm wichtig. Gemeinsam ist besser als einsam. Und das ist eine wichtige Lehre in der Heiligen Schrift. Ich möchte noch einen weiteren Text lesen. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Schlag mal mit mir auf. Hebräer Kapitel 10, 23 bis 25. 23 bis 25, Hebräer Kapitel 10. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und wenn wir in Matthäus 24 gucken und anderen Texten, die über die Endzeit reden, da heißt es, dass Menschen sich entfremden werden. Dass eine Situation in der Welt sein wird, der Einsamkeit, wo sogar der Tod von den Menschen fliehen wird, heißt es. Und dass sich sogar Gemeinden, Gemeinschafts-, also Mitglieder, aufeinander losgehen werden und sich distanzieren werden in Streit und Ärger. Das redet eben die Bibel von der letzten Zeit, die kommt. Eben deshalb, weil es die letzte Zeit kommt, sollen wir genau dagegen arbeiten. Gegen den Strom arbeiten. Und das braucht ein Stück weit einen Sprung über den Schatten. Ist das nicht so? Wir müssen über unsere Schwelle, über unseren Schatten springen. Wir müssen auf den anderen zugehen. Wir müssen ein Stück weit sagen, Herr, lass mich demütig und sanftmütig auf den anderen zugehen. Genau das ist die Aufgabe der Gemeinde. Eine Welt, die sich zusammenballt, die ganz dicht beieinander wohnt, aber dennoch total in der Einsamkeit lebt. Und eine Gemeinde, die eigentlich zusammen ist, sollte der Welt und auch den Mitgliedern der Kirche, der Gemeinschaft, der Herausgerufenen, nicht, auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl schenken und genau gegen den Strom schwimmen. Denn Menschen, die sich entfernen, ihr Feuer für das Evangelium wird langsam verlöschen und weniger werden. Ist doch logisch. Ich bringe dieses Bild immer wieder und ich glaube, man kann es nicht oft genug bringen, weil wir genau in der Herausforderung stehen. Wenn du einen Kamin hast und da brennt ein Feuer, welches Feuer wird schneller ausgehen? Das im Kamin oder wenn du einen Holzscheit raustust, vor den Kamin hintust? Welches Feuer wird schneller ausgehen? Das im Kamin oder vor dem Kamin? Logisch, vor dem Kamin. Und deshalb müssen wir uns in diesem Feuer immer wieder einbringen. Sonst wird das Feuer ausgehen. Ich habe noch nie erlebt, dass Menschen sich zurückgezogen haben aus der Gemeinschaft und ihr Feuer des Evangeliums aufrechterhalten geblieben ist. Das habe ich noch nie erlebt. Meistens ist das Feuer runtergegangen. Deshalb eben verstehe ich auch, wenn der Hebräerbrief und der Paulus sagt hier, meidet oder verlasst nicht die Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen. Sobald Probleme kommen, Rückzug. Gar nicht aufeinander zugehen. In die Einsamkeit. Und letzten Endes machen wir nichts anderes, als was in der Welt passiert. Wir ziehen uns zurück. Idios. Wir entwickeln uns zu Eigenbrötlern. Und wir kochen unsere Suppe. Und wir sagen, es geht dich nichts an. Und mich geht auch dich nichts an, so ungefähr. Und das ist nicht gut. Das ist tödlich. Und wir werden verlieren. Menschen, die in der Gemeinschaft stehen, sind auch Menschen, die sich eher verändern. Das heißt, wenn wir Gemeinschaft meiden, meiden wir wahrscheinlich auch Veränderung. Wir wollen keine Veränderung. Und das ist nicht gut. Ich kann mich erinnern an einen Fall, wo jemand sich auch von der Gemeinde distanziert hat und sein Feuer im Begriff war auszugehen. Und ich musste zu denjenigen sagen, such Gemeinschaft. Ich sage das jedem, der sich distanziert. Such Gemeinschaft. Und was ist passiert? Seine Hoffnung, sein Glaube ist wieder entflammt. Das ist so. Wir müssen uns gegenseitig helfen, aufzurichten, das Feuer aufrecht zu erhalten, über unseren Schatten drüber zu springen, Gerüchteküche nicht zuzulassen. Gehen, obwohl das Gefühl sagen würde, geh nicht. Trotzdem gehen. Ich kann mich erinnern, als ich in einer schwierigen Situation war, mit meinem Sohn, aber auch wirtschaftlich. Ich hatte unglaublich große Not, weil ein Investor abgesprungen war. Und das hat mich in große Probleme bereitet. Also, ich wollte niemanden sehen, ich wollte niemanden sprechen, ich wollte mich zurückziehen. Das heißt, wir alle erleben das im Leben. 3 bis 5 Mal. Ja? Passiert es jedem. Auch einem Prediger. Er ist ja kein Superheiliger. Er ist ein ganz normaler Mensch. Ja? fließt ganz normales Blut durch, hat normale Anfechtungen, wie ihr auch. Und dann wollte ich an dem Tag, ich wollte nicht in die Gemeinde gehen. Ich hatte so viel Not, ja, zu verarbeiten. Und meine Frau genauso. Aber irgendetwas, so eine gewisse Gewohnheit oder Tugend, sagte, geht hin. Und wir sind dennoch hingegangen. Und als ich dann hörte, wer da die Predigt hält, dann wollte ich eigentlich doppelt nicht gehen. Weil ich wollte da nicht unbedingt einschlafen, ja. Obwohl das eine verkehrte Meinung war. Aber wir sind trotzdem hingegangen und gerade dieser Prediger hat ein Thema gebracht. Ich war wirklich von den Socken. Das hat wie die Faust aufs Auge auf uns gepasst. Und ich war dankbar. Der Prediger hat nicht anders gepredigt. Aber wir haben anders zugehört. Manchmal hört man Namen, oh, der kommt, oh ja, oh, da gehen wir hin, ach, da gehen wir lieber nicht hin. Ganz schlecht. Geh hin, weil du etwas für dein Leben mitnehmen möchtest. Denn wenn du anders hörst, nimmst du immer was mit. Generell. Ja? Und es ist nicht immer das Problem der Prediger. Manchmal fühlen wir uns einsam. Deshalb spring über den Schatten, über die Schwelle. Mach etwas trotzdem, was gegen deine Gefühle ist. Geh hin, such Gemeinschaft, geh auf den anderen zu, obwohl alles sagen würde, tu es nicht, oder? Tu es trotzdem mit Gottes Hilfe und es wird gut werden. Denn genau das will man ja in der Welt uns vorgaukeln. Jeder ist ein Separatus, ein Sologänger, alle wollen Mono haben, kein Dialog. Und das ist total negativ. Wir brauchen einander. Und wenn alle Stricke reißen, wenn die Menschen dich verlassen, du dich verlassen fühlst und du vielleicht im Begriff bist, auch dich zu distanzieren, dann darfst du eins niemals vergessen. Wenn Menschen dich verlassen, einer wird dich niemals verlassen. Und das ist Gott. Das hat er versprochen. Und ich möchte einige Verse zitieren. In Jesaja 43, Vers 1 zum Beispiel, sagt er, Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott hat alles investiert, um dich zu retten. Und er wird dich auch nicht verlassen, wenn du ihn nicht verlässt. Dann verlässt du ihn, wenn dann. Aber er wird dich niemals verlassen. Er kennt dich mit dem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Oder Jeremia 31,3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich aus lauter Güte dich zu mir gezogen. Also Gott sagt, ich liebe dich und ich will dich. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und manchmal haben Christen eben die Haltung, dass wenn sie einen Fehler machen, wie kann mich Gott annehmen? Hast du auch mal das Gefühl gehabt, wenn du einen Fehler gemacht hast? Wie kann mich Gott, wenn ich so bin, annehmen? In all der Ohnmacht, wenn wir einen Fehler gemacht haben, sollen wir zur Allmacht gehen. Der größte Fehler wäre, nicht zu Gott zu gehen. Wenn wir uns ohnmächtig fühlen, in all der Ohnmacht, hin zu Allmacht, egal was du angestellt hast, geh zu Gott. Oder in Hosea 2, 21, 22, das sagt er zu dem Menschen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Gott sagt, ich will dich. Wenn alle dich verlassen, und wenn du dich verlassen fühlst, ich werde dich niemals verlassen. Und diese Erkenntnis verändert Menschen. Wenn du bei dieser Liebe Gottes bleibst und wenn du sagst, Gott liebt mich und er gibt mir nicht die Keule, nur weil ich einen Fehler gemacht habe, das hat verändernde Kraft. Das verändert dich. Liebe verändert. Ist es nicht so? Hat nicht Liebe dich verändert? Hat nicht die Liebe deines Vaters, deiner Mutter, Geschwister, Freunde die Bereitschaft in dir geweckt, verändern zu lassen? Liebe verändert. Und ich denke an manche Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich verändert haben. Ich denke an einen jungen Mann, der war drogenabhängig. Sein Leben war katastrophal. Er war brutal, durchgeknallt. Er hat Wetten abgeschlossen, um Geld zu verdienen, um an Geld ranzukommen. Und das war unglaublich, um sich wieder Drogen zu kaufen. Einmal habe ich eine Wette mitgekriegt von ihm. Er war in einer Gaststätte und hat gewettet mit dem Nachbarn, dass er ins Glas reinmacht, so einen halben Liter voll, ja, und er wettet, er trinkt das vor seinen Augen. Und der andere hat gesagt, nein, das wirst du nicht tun. Er wettet dagegen. Dann hat er seinen eigenen, entschuldigt bitte, Urin getrunken, um ein bisschen Geld zu bekommen, ja, um sich wieder Drogen zu kaufen. Ist das nicht erbärmlich? Und dieser junge Mann hat dann die Liebe Gottes kennengelernt. Er hat sich total verändert. Wenn ihr den mal wiedersehen würdet, vielleicht lade ich ihn mal ein, kann auch mal eine Predigt hier halten. Ja? Ich würde sagen, das gibt es nicht. Was ist aus dem geworden? Unmöglich. Weil er auf die Liebe Gottes reagiert hat. Und das hat ihm die Kraft der Veränderung gegeben, die Bereitschaft, Herr, hilf mir, anders zu werden. Und je mehr er Kontakt mit Gott hatte, umso mehr hat er sich automatisch verändert. Das ist das Phänomen. Menschen, die zusammenkommen, sind Menschen, die die Liebe Gottes doch kennengelernt haben. Und die sollten doch die Kraft auch für die Veränderung haben. Untereinander. Und wenn diese Liebe Gottes uns nicht verändert, dann ist es eine reine Theorie. Und dann ist es nutzlos, dass wir hier sind. Wir vertreiben und verschwenden unsere Zeit. Was machen wir hier? Draußen ist wunderschönes Wetter. Lass uns rausgehen, die Welt genießen, Gott loswerden, ist doch besser. Was machen wir hier? Wenn die Liebe Gottes eine Theorie ist und keine Praxis, dann sind wir gläubigen Christen sehr bemitleidendste, werte Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Furchtbar. Aber es ist nicht so. Wenn du bereit bist, wenn ich bereit bin, Gott verändert, wenn ich mich auf ihn einlasse. Eine andere Geschichte von einem Häuptling, sehr interessant, ein Kannibalenhäuptling, der in dir und mir einen Braten gesehen hat. Also wenn er dich gesehen hat und mich, hätte er sich wahrscheinlich denken können, Mensch, aus deinem Bein könnte man einen schönen Braten machen, ein bisschen mit Soße, der würde gut schmecken. Ja? Und dieser Kannibalenhäuptling lernt die Liebe Gottes kennen. Er verändert seine Sicht über den Menschen. Er will den anderen Menschen nicht mehr zum Fressen gern haben, ja? Sondern er will ihn hochhalten, wertschätzen. Und er hat die Erlösung durch Jesus angenommen. Ich habe diese Geschichte gelesen. Und dann wurde sein Volk oder sein Stamm entdeckt in diesem Dschungel. Und es kamen sehr viele Touristen zu diesem Stamm. Und da kam so ein Europäer. Tourist da an dem Stamm da vorbei, an den Hütten und so weiter. Und da stand der Kannibalenhäuptling, der ehemalige Menschenfresser, und hatte eine Bibel in der Hand. Und dann sagte der Europäer, in meinem Land lesen wir dieses Buch nicht mehr. Das ist ein altes Buch, ist Unsinn, wir glauben an dieses Buch nicht mehr. Und da war natürlich dieser Häuptling total verstutzt und überrascht, ja, was er da sagt. Dann sagt er zu diesem Europäer, weißer Mann, bevor Bibel kommen, ich dich fressen. Jetzt ist Bibel gekommen, ich dich nicht fressen. Wenn du willst, ich Bibel wegtun, dich fressen, dann ist ihm ganz mulmig geworden, diesem weißen Mann. Ne? Es hat ihn verändert. Seine Sicht über den Menschen ist total verändert worden. Das Wort Gottes hat ihn verändert. Das Wort Gottes hat ihn zu Jesus geführt, zu dem, der ihn liebt, der sagte, du bist für mich so wertvoll. Ich lasse alles liegen, alles stehen, um zu kommen, um dich zu erlösen. Und ich liebe dich. Deine und meine Haltung ist relativ. Die Liebe zu dir von Gott hängt nicht von deinen Gefühlen ab. Das ist wichtig. Er liebt mich. Er kann ohne mich nicht anders. Stellt euch vor, eure Kinder würden etwas tun, was nicht okay wäre. Und ihr liebt sie ja. Und jetzt auf einmal haben manchmal die Kinder den Eindruck, jetzt lieben sie mich vielleicht nicht. Aber man geht im nächsten Moment wieder hin und streichelt und gibt wieder Hoffnung, nicht? Und das kann Gott 100 Millionen Mal mehr. Das heißt, in einer Zeit, wo die Menschen vereinsamen, wo wir uns verlassen fühlen, sollte diese Nachricht, dass Gott mich liebt, mich halten, mich hochheben, mich nicht fallen lassen. Er liebt dich. Du bist wertvoll. Und weil ich geliebter bin, weil ich für ihn wertvoll bin, soll ich auch mit den anderen Leuten gerne Gemeinschaft haben. Weil ich ihnen das Gefühl geben möchte, ich bin da für dich. Egal was passiert, ich verlasse dich nicht. Zueinander stehen, einstehen und füreinander da sein. Trotz der Ballungszentren, das viele Menschen in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit führt und es sehr kalt wird und sehr einsam, sollen wir nicht aufhören. Wir sollen dagegen arbeiten. Wir sollen uns von diesem Strom nicht mitziehen lassen in die Einsamkeit und uns zurückziehen und Eigenbrötler werden. Hab Interesse für den anderen. Geh auf den anderen zu. Spring über deinen Schatten. Lernt gut zu werden wieder miteinander. Sei kein Negativdenker. Ein Eigenbrötler hat die Neigung zum Negativdenken. Und es eskaliert enorm. Man sieht nur Fehler, nur Probleme, nur Schwierigkeiten. Sei kein Negativdenker. Habe eine helfende Hand. Du bist wertvoll und der andere ist auch wertvoll. Durchbrich diesen Automatismus, dich zurückziehen zu wollen. Spring über den Schatten. Komm zu Gott und hol dir dein Wertgefühl von ihm. Und sprich dieses Wertgefühl auch dem anderen Menschen zu. Deshalb kann ich hier aus Überzeugung sagen, nicht nur, weil meine Frau warme Füße bekommt, ja, oder sagt, du bist ein Warmer, sondern es ist tatsächlich so. Gemeinsam besser als einsam. Gemeinsam zwischen Gott und mir besser als seine Hand loslassen. Gemeinsam ich und zu meinem Bruder und Schwester, zu einem Fremden, der Hilfe braucht, besser als einsam. Gemeinsam besser als einsam. Amen. Lieber Vater im Himmel, das, was du deinen Kindern anbietest, hast du selber praktiziert. Du hast uns zu den Menschen hingewandt und hast Verbindung gesucht, weil du unsere Einsamkeit begegnen wolltest. Du hast alles riskiert, alles geopfert, damit du uns wiedergewinnen kannst. Und wir bitten dich von ganzem Herzen her, vergib uns, wenn wir in der Vergangenheit vielleicht deine Liebe nicht erwidert haben. Wenn wir dieses Wertvollsein von dir ausgesprochen nicht annehmen konnten, weil wir vielleicht verletzt waren, weil wir vielleicht missverstanden wurden, weil wir vielleicht ein Phantom in unserem Herzen hatten. Etwas, was nicht da ist und wir meinten, es ist da. Bitte vergib uns. Vergib uns, wenn wir eine helfende Hand nicht hatten für denjenigen, der vielleicht mich gebraucht hat. Herr, hilf uns, dass wir diese Schönheit des Gemeinsamen, der Gemeinsamkeit, der Gemeinschaft nicht aus den Augen verlieren. Du bietest uns das an. Hilf, dass wir das auch praktizieren in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld. Dass wir Gemeinschaft pflegen. Hilf, dass wir gemeinsam zusammenkommen, um zu essen. Hilf, dass wir zusammenkommen, um zu beten, um füreinander da zu sein. Dass wir diese Schwelle lernen, jedes Mal zu überspringen, auch wenn unsere Gefühle sagen, zieh dich zurück, sei ein Eigenbrötler. Hilf, dass wir mit deiner Hilfe dagegenhalten. Sei mit uns. Gib uns dann dieses Erfülltsein, was dieses Gemeinschaftsvolle, was das für ein Segen, für eine Freude uns bringt. Segne einem jeden hier, drüben auf den Zimmern. Lass uns lernen, dass gemeinsam besser ist als einsam. Wir loben und preisen dich dafür, dass du das praktiziert hast und dass wir von dir lernen können. Im Namen Jesu. Amen.